Wenn du merkst, dass dein Pferd tot ist, steig ab. Alte indianische Weisheit.
Und damit herzlich willkommen, moin Leute, zu einer neuen Folge Hat aber was. Ich begrüße euch recht herzlich. Es ist mein inneres Blumenpflücken. Manche Superfans haben ihn schon an der Stimme erkannt. Grüß dich, Sebastian.
Hallo, hallo, hallo.
Ich habe überlegt, ob ich dich als mein Waschweib, was wiederkommt, begrüße. Im Grunde sind wir ja wie alte Weiber, die sich immer nur treffen, um sich über Krankheiten zu unterhalten, wenn wir hier unsere Aufnahmen machen.
Das ist im Grunde wie beim Arzt, ne? Das nervt mich tierisch, wenn ich beim Arzt sitze und die ganzen Senioren reinkommen und sich erstmal darüber unterhalten, wer gerade gestorben ist und wer wen kennt und dass sie als nächstes schon wieder irgendwas haben, was nicht mehr heilbar ist.
Aber da bist du ja noch
und dann, dran. Warte, und dann auf Wiedersehen sagen. Das ist ja mein Hass Nummer eins.
Aber das haben ganz viele
nicht
verstanden.
Ich sage dann immer, hoffentlich nicht.
An der Stelle möchte ich einen Tipp geben an alle, die, und das sind wir ja alle, zum Arzt gehen. Man sagt beim Arzt Tschüss.
Genau.
Weil man möchte sich ja nicht wiedersehen.
Ganz genau.
So, die erste Weisheit haben wir abgedreht. Heute wird eine kurze und knackige Folge, weil du hast Kurs.
Genau.
Was machst du für einen Kurs?
Wir stricken, nein, Spaß. Ich bin Outdoor-Fitness-Group-Fitness-Kursleiter. Schweres Wort, also leite quasi Kurse für Group Fitness und gebe hier Calisthenics und Functional Fitness Kurse in der Stadt.
Du machst Sport.
Ganz genau.
Gut, wir reden heute, ich habe es ja schon groß angekündigt, mal wieder über unsere Krankheiten.
Mhm.
Heute ist unser Folgentitel Krank sein kostet.
Das stimmt.
Wir haben uns 5 Minuten zusammengesetzt und ein bisschen gebrainstormt, was fällt uns jetzt ein?
1000 Sachen.
Ja. Kranksein kostet Zeit, kostet Geld, kostet Nerven. Genau. Im Grunde ist Kranksein ja ein Job, habe ich mir überlegt.
Ja, es kann tatsächlich zu einem Fulltime-Job werden. Und,
nur, dass du nicht bezahlt kriegst.
Ja, leider. Also du kriegst es, naja, ich versuche das ja immer, ich habe das ja in der letzten Folge, wo ich hier war, schon mal versucht darzustellen. Ich versuche das ja durchaus zu positivieren. Also jede Aufgabe, die du, früher habe ich immer gesagt, Probleme, aber ich habe durch meine Therapie, die ich auch gemacht habe, gelernt, dass es besser ist, wenn man das als Aufgabe sieht, weil das ein bisschen positiver besetzt ist. Und im Grunde kannst du ja auch sagen, du kriegst das insofern bezahlt, als dass es dir natürlich gesundheitlich besser geht.
Und aber das ich habe bessere zu tun, als den ganzen Tag nur zum Arzt zu tuckeln.
Das stimmt, ich muss natürlich seit meiner frühesten Kindheit auch ständig zum Arzt und es kotzt mich absolut an. Und vor allen Dingen, selbst wenn man Termine hat, sitzt man da 3-4 Stunden, muss sich das Geseier von den ganzen Senioren anhören. Wir haben es gerade schon erwähnt.
Ich habe immer was zum Arbeiten dabei.
Ja, 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 stimmt. Auf die Idee bin ich
und Kopfhörer
schon ein paar Mal gekommen, ja. Aber ich habe es mit dem Buch versucht. Ich habe dafür eigentlich keine Ruhe dort.
Ich auch nicht.
Ich hänge dann immer irgendwie in den sozialen Medien rum. Und
ja, weil die Stunden, die ich da schon gelassen habe, habe ich gute Sachen produziert.
Das ist tatsächlich... Also das Zeitmanagement bei Ärzten wäre wahrscheinlich nochmal eine eigene Folge.
Mit einem Arzt wäre es auch gut, ja, weil die sich jetzt nur genau dabei denken. Ja. Aber ich glaube, es geht ums Geld, wie bei allem.
Ja, das denke ich auch. Wobei Allgemeinärzte wohl nicht so viel Geld haben. Also die haben, glaube ich, 140 Euro pro Patient im Quartal oder so, habe ich mal gehört.
Also
das ist natürlich nicht
da
viel.
Da sind wir schon beim ersten Thema. Ja, Privat- und gesetzliche Krankenversicherung wäre ja auch eine eigene Folge wert.
Ja.
Aber... Thema, ich habe bessere zu tun, als beim Arzt rumzuklucken. Ich bin jetzt eine Weile Privatversicherer gewesen. Und als Privatversicherter musst du nicht alle 3 Monate persönlich erscheinen für dein Rezept, sondern da gibt's diese Grenze nicht.
Ja, da sieht man die erste Abrechnungsidiotie.
Man muss ja als gesetzlich Versicherter für seine Medikamente alle 3 Monate einmal in Persona erscheinen.
Mhm. Du musst wahrscheinlich auch nicht wie ich, also jetzt bist du ja gesetzlich, aber du musst wahrscheinlich auch nicht, wenn du privat bist, alle 2 Jahre nachweisen, dass du immer noch chronisch krank bist.
Na, noch bin ich ja privat, aber also wie entspannt die letzten Jahre mit, sicherlich, man hat viel mehr Papierkram, also weil du rechnest ja alles selber ab, du bezahlst du musst in Vorkasse gehen, also für jemanden, der das Geld nicht hat, ist es auch schon wieder scheiße, weil was ich da in Vorkasse, wenn ich einmal zur Apotheke renne, dann bin ich 700 Euro los und da fragt mich keiner, ob ich in Raten zahlen will.
Ja, ich bin jetzt ja nur Zuzahler in Anführungsstrichen, aber wenn ich im Quartal einmal dahin muss, um meine Medikamente zu holen, dann bin ich auch bei 60 Euro. Ist für eine Zuzahlung.
Aber sind die bei dir weg?
Ja, klar.
Aber bei mir ist es ja, ich krieg das
die kann ich mir am Ende des Jahres, wenn ich nicht genug verdient habe als Arbeitnehmer oder als Selbstständiger, natürlich wiederholen. Aber auch das ist dann mit der Mühseligkeit behaftet, dass ich nachweisen muss, dass ich chronisch krank bin. Und das ist total bescheuert, weil jedes Jahr aufs Neue oder jedes zweite Jahr führe ich die Diskussion mit der Krankenkasse und sage, Leute, ich bin jetzt chronisch krank seit meiner Geburt.
Das ist auch unfassbar
demütigend. Denkt ihr, dass das, ihr wisst genau, was ich für Medikamente bekomme? Denkt ihr, dass ich eine Wunderheilung irgendwie durchmache zwischendurch und dann plötzlich gesund bin? Also
ist dreh mal doch nochmal ein bisschen auf bei mir. Das sieht schon wieder ganz schön leise aus. Ein ganz kleines Stück. Ja, perfekt.
So.
Ja, das ist halt also diese Demütigung, die du auch erfährst durch dieses überwacht werden. Ja, durch ja. dieses bescheißt du uns jetzt hier wirklich nicht. Ja, also das ist ja immer so die Frage, die im Raum, die ich als Gefühl im Raum stehend habe. Ne? Bloß nicht zu viel geben den Leuten. Besser, als hätte man nicht selber schon genug gegeben. Ja, also
ja ich bin ja, wie gesagt, auch selbstständig. Und als ich aus der Familienversicherung geflogen bin mit 25, musste ich mich ja dann erstmals selbst versichern. Und da war das dann plötzlich, das hatte ich nicht auf dem Schirm, das war plötzlich eine Monatsmiete im Monat, die ich an die gesetzliche Krankenkasse abdrücken musste. Und ich bin aus allen Wolken gefallen. Also ja. Und da, ich setze das immer in Relation. Klar bin ich jemand, der regelmäßig da Ärzte aufsuchen muss, allein schon, um die Medikamente zu bekommen.
Wir kosten ja. den Staat mehr, als wir ihm wiedergeben, ja.
Nee, eigentlich nicht. Das ist ja der Punkt, den ich gerade erwähnen wollte. Eigentlich gebe ich den, ich breche das jetzt mal runter und versuche mal zu runden. Ich gebe den monatlich 400 Euro und kriege dafür aber nicht den Benefit, den ich eigentlich brauche, nämlich eine ordentliche Behandlung, ohne dass ich mich da 5 Stunden hinsetze beim Arzt, obwohl ich einen Termin habe. Ich muss ständig zusätzliche Rennereien machen, weil ich nachweisen muss, dass ich immer noch krank bin.
Aber also, eine Sache.
Ich muss im Quartal hin, wie du gerade schon gesagt hast.
Wenn wir nur das Geld betrachten, eine deiner OPs hat mehr gekostet, als du jeder wieder bezahlen kannst.
Klar.
Na, also vom Geld her können wir das nie wieder rausholen an Beiträgen, was wir die kosten.
Wobei das auch relativ ist, weil es gibt so Modelle in der Medizin, die natürlich Geld generieren. Also das darf man natürlich nicht laut sagen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an mich selbst denke, ich habe jetzt 50 Kilo abgenommen und die Krankenkasse hat mir gesagt, du hast aus eigener Kraft geschafft, die 50 Kilo abzunehmen. Kannst du vielleicht auch aus eigener Kraft das Geld ausbringen, die 30.000 Euro, um dir eine Hautstraffung zu machen. Wenn ich jetzt aber oder unter vorgehaltener Hand haben sie mir dann gesagt, hätte ich das sozusagen durch einen Magenbypass, ein Magenband oder was gibt's noch irgendwie so machen lassen, dann hätten sie mir die Hautstraffung noch hinterhergeworfen. Und da siehst du ein eindeutiges Muster. Da wird Arbeit generiert, um irgendwelche, ja, weiß ich nicht, Abrechnungsgeschichten da so zu gestalten, dass sie damit noch Geld verdienen.
Ja gut, die Kassen, das sei mal dahingestellt. Am Ende ist ja jetzt die Frage unserer heutigen Folge, was kostet so uns in Persona?
Ja.
Kranksein kostet. Ich fasse nochmal zusammen. Zeit, Geld und Nerven.
Ja, das Schlimmste ist eigentlich nicht das Geld, also sondern wirklich die Lebenszeit.
Die Lebenszeit und die Nerven, die du lässt. Also
genau, du bist schon krank und
es belastet unglaublich toll, weil du musst dein normales Leben geschissen kriegen, wo ja manche schon scheitern, die wenn ich jetzt an meine Freunde denke, die frisch aus dem Abi sind, so, die haben nur ihr Studium.
Mhm.
Ja. Und das meine ich überhaupt nicht respektlos. Ich meine nur, was ich on top noch gekriegt habe, ohne dass ich es mir aussuche, und du hast halt keine Wahl. Du musst es ja machen. Wenn ich nicht an meine Tabletten denke, dann habe ich keine. Und dann liege ich hier nur noch rum.
Ja, mitunter sieht ja jemand wie du oder ich auch völlig normal aus für die normale Gesellschaft. Und die denken sich dann, ich überspitze das jetzt, was hat der denn? Der sieht völlig normal aus. Warum kriegt er sein Leben nicht geschissen?
Das ist ein Satz, den ich auch, also dieses, was hat er? Sie haben doch gar nichts. Da muss ich mir schon öfter anhören. Also das ist gar nicht mal so überspitzt. Ne?
Naja.
Sieht man ihn ja gar nicht an. Sie sehen ja so fit aus. Ne? Und das ist dann das ist da oftmals auch die Entschuldigung gewesen, wenn man sich respektlos verhalten hat. Naja. Also das war dann der Satz, mit dem man es abtun wollte.
Ich formuliere das jetzt natürlich so, weil wir ja eine öffentliche Audience gehen und da muss man ja schon irgendwie vorsichtig sein, aber du hast vollkommen recht. Also mir ist das auch begegnet.
Ja, aber wir sind jetzt diejenigen, die davon betroffen sind. Und wenn man nicht den Mund aufmacht und sagt, dass das respektlos ist, dann ich denke mal an den Elefanten im Porzellan an, weil die meisten machen das nicht mit Absicht. Das ist auch ein Punkt, den ich seit 10 Jahren beobachte an mir selber. Das ist einfach diese Polterei, die man, ich hoffe, dass ich da auch jemanden ins Gespräch kriege. Feuerwehrmänner werden einfach gefragt, wie ist das so, ein verbranntes Kind da rauszuholen? Also ein totes, verbranntes Kind, das fragt man nicht. Genauso wie man einen Behinderten gewisse Sachen...
Ich bin ja da anders. Warum fragt man das nicht? Also warum?
Traumata. Du wächst ja bei dem, in dem Moment, wo du das fragst, wächst du bei ihm das Bild, wie ein totes, verbranntes Kind da rausholt. Ja, schon klar,
aber dann hätte er natürlich die Möglichkeit zu sagen, du, sorry, aber...
Aber da ist es ja mit der Frage selber, ist es ja schon rum.
Ja, da hast recht, aber... Ja.
Genauso wie ich Soldaten nicht nach dem Krieg frage.
Ja, 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 okay, da hast du vielleicht doch recht. Ja. Habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Wie ist es so, auf Menschen zu schießen? Das fragt man nicht.
Ja.
Also ich vielleicht kriegen
Wobei
wir...
Wobei das ja auch Leute geil finden, aber das ist ein
anderes Aber die absolute
Thema.
Minderheit der Soldaten, also ich habe mehrere kennengelernt und auch mit mehreren mich angefreundet im Studium. Ja. Ich habe mit der ich die Bachelorarbeit geschrieben habe zum Beispiel. Und also wenn du die fragst, die werden nicht so, ja, finde ich geil. Also ja, das ist das Schlimmste daran.
Das hoffe ich.
Ja, also die haben Situationen erlebt,
ist halt wahrscheinlich
an die möchte
auch,
man nicht erinnert werden.
Betrifft jetzt natürlich ein bisschen ab, aber
ja,
ist vielleicht auch so eine Romantisierung immer des Kriegseinsatzes oder des Einsatzes überhaupt.
Ja, aber nichts anderes ist es ja mit der Behinderung. Also wenn ich dann ins Büro gestolziert komme und mir einen dummen Spruch anhören muss im Sinne von gucken Sie schlecht, weil ich nicht klein vernünftig schreiben konnte. Also ich musste so eine Akte da beschriften. Ja, ich habe Parkinson, so ich kann kleine Schrift sieht bei mir halt scheiße aus. Und dann hält er die Akte gegen das Licht und fragt: "Haben Sie sehen Sie schlecht?"
Ich habe ein ähnliches, also ich habe ein kann man das Trauma nennen wahrscheinlich schon. Ich habe ein ähnliches Erlebnis immer im Kopf seit meiner Schulzeit. Ich habe ja schweres Asthma gehabt. Und bei mir war das halt der Sportlehrer, der über mir stand, während ich nach 400 Metern nicht mehr konnte und da rumlag. Und dachte, ich überlebe jetzt die nächsten Minuten nicht. Und dann stand er über mir mit beiden Beinen neben meinem Körper und hat gesagt, na, Sebastian, schlafen wir wieder.
Ja, und das hatten wir ja beim letzten Mal, wo du gesagt hast, das hat dir noch mehr Kraft gegeben. Aber am Ende war es unglaublich davon, das sei mal dahingestellt.
Na, erstmal ist es unglaublich
respektlos.
Unsensibel, respektlos, übergriffig,
und
alles.
Als ich ihm dann gesagt habe, nee, ich gucke nicht schlecht, ich habe nur Parkinson, da sagte der, ja, das war ja aber nicht die Frage.
Ja gut, das ist natürlich eine klassische Arschloch-Antwort.
Dann hat er mich noch 15 Mal mit der Akte antanzen lassen.
So. Ja, gut. Da hätte ich wahrscheinlich, weiß nicht, wie du reagiert hast, aber ich hätte wahrscheinlich mir irgendeinen Scheiß ausgedacht, um den richtig zu foppen.
Du hast keine Chance. In dem Referat hatte ich keine Chance.
Ja. Arschloch.
Und
dürfen wir eigentlich Schimpfwörter benutzen?
Ja, sicherlich. Also da muss man bei mir mit rechnen. Also ich habe ja in der Folge mit Mary, da haben wir über sexuelle Gewalt gesprochen, da mache ich vorher einen Disclaimer rein, aber dass man hier flucht, also das muss man bei mir mit einkalkulieren.
Ja, wir sind ja auch Berliner Schnauze, wa?
Ja. Nee, aber also sowas geht eben nicht. Das kannst du nicht bringen und dann, da kannst du dich auch nicht rausreden. Das macht man nicht.
Ja.
Du kannst nicht zu jemandem, der eine chronische Erkrankung hat und deswegen schlecht schreibt, so eine Sprüche bringen und dich dann noch, also und das dann noch lustig finden.
Ja, aber da siehst du halt, wo das gesellschaftlich losgeht, ne? In der Schule, wo du eigentlich gebildet werden sollst und du sollst empathisch sozusagen geformt werden, geht's schon los, dass diese Kompetenz gar nicht da ist bei den
Ich will diejenigen nicht öffentlich bloßstellen, deswegen sag ich jetzt nicht, wo ich darauf getroffen bin, aber man würde sich erschrecken.
Das glaube ich.
Ja. Also wo man auf diese Menschen getroffen ist. es wäre überraschend, aber auch erschreckend, ja.
Naja. Ja, genau.
So, was kostet denn nun Zeit, wenn man, wie wir, gut damit beschäftigt wird?
Naja, wir haben es ja schon angerissen. Also du musst Termine vereinbaren, du musst dir erstmal überhaupt Gedanken machen, zu welchem Arzt du gehst. Da geht's ja schon los, da wird dir nicht geholfen. Also es gibt ja Fachärzte für alles Mögliche.
Du wirst auch wie so ein Flummi hin und her geschoben.
Ja, du gehst erstmal zum Hausarzt natürlich. Und bei mir war das zum Beispiel so, das kann ich auch nochmal kurz erzählen. Ich habe, glaube ich, beim 5. Hausarzt bin ich ausgeflippt und habe gesagt, ich will jetzt, dass hier irgendwas rausgefunden wird. Und bei mir war das auch so. Zu mir haben sie gesagt, ich war damals schon Sportler und habe Kung Fu getrainiert, damals 7 Tage die Woche, habe immer weiter zugenommen, habe kaum noch was gegessen und der Arzt hat zu mir gesagt, Sie müssen mal Sport machen. Und ich dachte, der will mich verarschen, weil letztendlich war das auch diese Pauschalisierung aus seiner eigenen Erfahrung. Ich unterstelle jetzt mal, er meinte das nicht böse, aber der dachte halt, ich flunker den an und mache gar keinen Sport. Und dann bin ich da irgendwie beim 5. Hausarzt nach dem Hausarzt-Hopping wirklich ausgeflippt und der hat dann Ultraschall gemacht. Und dann ging es so weiter, dann hieß es, wir brauchen jetzt einen Facharzt für die Schilddrüse. Da bin ich dann hin, das war ein Endokrinologe. Und so gibt's halt für jede Richtung einen Facharzt, aber du brauchst halt mittlerweile für einen Facharzttermin ein halbes Jahr. Kann man jetzt mittlerweile über Doktolib machen zum Beispiel, das ging früher nicht.
Aber auch nicht bei allen, ne? Das muss man auch sagen. Ne?
Auch nicht bei allen.
Doktolib ist eine Plattform, wo man sich die Telefoniererei spart, weil wenn man jetzt sagt, ja, Termin machen, wie lange soll das dauern, kriegt man einen ans Telefon.
Genau.
Also wie lange ich mit mit Warteschleifen im Telefon verbracht habe. Und es ist ja auch, wenn man jetzt arbeitet, dann kann man ja auch nicht den ganzen Tag nur damit verbringen, auf der Arbeit zu versuchen, Leute anzurufen. Ja, also das ist auch, wie unfassbar, übrigens auch im gleichen Bereich, wurde ich dann angerufen von einer Arztpraxis und dann hat er gerade gesagt, das ist ja aber Arbeit, kein Privatvergnügen. Dann habe ich gesagt, ja, das war mein Arzt, ja.
Ja, ich habe jetzt gerade auch von einer Einrichtung hier, von einer sozialen Einrichtung, gerade so intern auch so die Info bekommen, dass Leute da Arbeitsanweisungen kriegen, dass sie während der Arbeitszeit, auch wenn sie chronisch krank sind, keine Termine beim Arzt zu machen haben.
Ja.
Das geht gar nicht. Also
das einfach hat nichts mit Inklusion zu tun.
Ja, ne? Absolut nicht. Also ist eigentlich ein Skandal, aber wir können jetzt hier an der Stelle auch nicht sagen, worum es geht. Du weißt es.
Ja, selbst wenn es keine soziale Einrichtung, sondern nur normaler Arbeitgeber ist, geht es auch nicht mehr. Also es kann nicht sein, dass du von deinem Arbeitsweg, ich habe Verständnis dafür, dass ein Unternehmen auch Leistung erwartet, aber man muss, also wenn man einen Schwerbehinderten einstellt, muss man sich darüber im Klaren sein.
Das geht ja nicht mal, es gibt so viele Leute, die chronisch krank sind, das fängt bei Depressionen an oder selbst Depressionen sind schon schlimm, geht über ein kleines Fingerzucken, ich übertreibe jetzt natürlich bis hin zu sowas, was du hast, ja, Parkinson, Multiple Sklerose, was weiß ich. Und man kann einfach nicht so eine Arbeitsanweisung rausgeben. Also es ist teilweise, wie du schon gesagt hast, wirklich ein Fulltime-Job, einen Termin zu bekommen. Erstmal bei einem Arzt. Ja. Da geht schon mal so ein halber Tag bei drauf.
Generell, also wo wir auch bei kostet Nerven sind, diese unterwürfige Haltung, die ist für mich, also ich nehme es auch, jetzt kann ja nur für mich sprechen, diese Haltung, die man auch gegenüber der Gesellschaft in bestimmten Rollen Arbeitnehmer, ist da ein gutes Beispiel, einnehmen muss. Ich fühle mich immer wie jemand...
Ne, du bist ein Bittsteller quasi.
Bittsteller, das Wort habe ich in der Folge mit Kevin auch zum Thema Dankbarkeit auch benutzt. Man fühlt sich immer wie jemand, der die Extrawurst. Und ich bin ja auch immer jemand, ich brauche immer die Extrawurst. Und dieses Bild, was dir damit vermittelt wird, ne? Also bei mir kommt immer so dieses an, das nur auch noch. Ja? Also ich hatte jetzt letztens ein Bewerbungsgespräch, da kam dann die Frage, brauchen Sie denn ein Einzelbüro? Ja. Ganz kurz, ich habe nur erklärt, dass ich mit Diktierfunktion arbeite, dass man die Frage überhaupt stellt. Da übrigens, wenn ich jetzt mit dir zusammen im Büro sitze und ich erzähle den ganzen Tag meinem Computer was, dann könntest du da arbeiten?
Nö, da hätte ich einfach Kopfhörer auf. Also es gibt ja Lösungen, weißt du? Ich würde mir eine Lösung suchen.
Aber Kopfhörer geht, also telefonieren geht ja dann auch nicht. Wenn im Hintergrund immer eine brabbelt, also die Frage, ob man Einzelzimmer braucht, das ist doch klar.
Ja gut, genau.
Ne, aber schön, der Ton macht ja auch die Musik, ne? Und also immer so dieses, na, was brauchen sie denn nun noch?
Naja, in meinem Freundeskreis ist das, oder in meinem Umfeld ist das oft, ich finde das ja witzig und meine Freundin findet das auch witzig. Ich nehme das auch nicht so schwer, aber wir organisieren jetzt gerade eine Halloween-Party bei mir zu Hause und da fragt dann halt einer meiner besten Freunde, was hast du denn eigentlich noch? Oder was hast du nicht?
Genau, bei mir kommt immer die Frage, was hast du denn nicht? Ja.
Genau.
Ja. Ja,
aber es ist nicht schlimm, das ist halt einfach auch die Überforderung, die sich da darstellt durch so einen Satz bei den Leuten.
Aber ich finde, so ein Satz wie, was hast du denn nicht, hat ja auch eine gewisse, also wenn der bei mir gekommen ist, war es immer so ein gewisses, mein Gott, ich möchte nicht tauschen. Also es war ja immer gut gemeint. Ne? Also es war ja jetzt nicht so, mein Gott, worauf müssen wir denn jetzt noch nur achten? Das habe ich nicht so die Erfahrung gemacht. Aber also dieses Bittsteller-Ding belastet mich in letzter Zeit umso mehr, ne? Weil jetzt mit auf Arbeit kriege ich vielleicht meine Diktierfunktion, wenn ich jetzt aber privat, zu Hause bräuchte ich es ja auch. Ja, wo soll ich denn den Antrag wieder stellen? Was das wieder für ein Kampf wird, für meine private Software zu rechtfertigen, warum ich nun da das brauche, wie viele Gutachten da wieder hingeschickt werden müssen für 1000 Euro, ey.
Und die musst du erstmal auf den Amtsseiten dir erarbeiten, weil die sind ja nicht transparent irgendwo zugänglich. Da kommt das nächste Problem.
Vor allem die meisten musst du auch anfordern. Also die sind auch öffentlich nicht verfügbar, weil dann könnten ja Leute schon auf die Idee kommen, selbstständig denken und dann und haben vielleicht gar keinen Anspruch. Dann prüfen die ja Anträge, die ja nicht, also
ja, dann bist du wieder beim Rumtelefonieren. Ja, das habe ich gerade jetzt bei der Rentenkasse durch. Da hängst du dann mal locker 2-3 Tage am Telefon, bevor jemand rangeht. Und dann heißt das immer, durch Corona sind wir unterbesetzt.
Ja.
Seit 2 Jahren, konstant. Ja. Glaubt ja auch kein Mensch eigentlich.
Bei der Allianz wirst du einfach rausgeschmissen. Also die sagen dann immer,
es ist oft ist so, dass nach einer Minute einfach das Ding ein Besetzzeichen gibt. Ja.
Und genau. Jetzt, also wie
und da brauchst du dann Nerven. Da sind wir dann beim dritten Punkt, Nerven.
Ja.
Da brauchst du dann Nerven dran zu bleiben. Also gibt es auch Leute, die resignieren. Ich bin ja da knallhart. Ich lasse das Ding auch einfach neben mir liegen und arbeite weiter. Aber als
Selbstständiger hast du ja auch in diesem Belang die privilegierte Situation, nicht den Arbeitgeber im Nacken sitzen zu haben.
Das stimmt,
der dir sagt, ey, das ist heute der 12. private Anruf hier.
Das stimmt.
Also selbst der verständnisvollste Arbeitgeber hat ja auch also ich kann es aus unternehmerischer Sicht ja sogar verstehen.
Naja, ich auch. Ja? Ja.
Aber wie löst man das Problem?
Naja, du könntest zum Beispiel sagen, du gehst nur halbtags arbeiten oder einmal die Woche nicht. Das wäre jetzt so eine Lösung.
Wer bezahlt mir den Ausgleich?
Ganz genau, da sind wir beim nächsten Punkt. Ja, das ist ein Problem, ja.
Die Kämpfe, die du, also.
Deshalb ist ja deshalb ist ja die Digitalisierung so wichtig. Und leider ist da Deutschland ein absolutes dritte Weltland.
Ja, die Digitalisierung. Aber wenn ich jetzt überlege, ich bin jetzt 22 und ich rutsche jetzt ins Arbeitnehmerverhältnis. Ich habe auch überlegt, eine Teilrente zu beantragen. Aber wo, also, habe ich da mit 22 überhaupt Anspruch?
Ja. Also kann ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen, ja. Aber du kriegst halt nichts.
Warum nicht?
Na, weil du noch nicht eingezahlt hast genug. Also du kriegst schon mal, bei dir sind es ja schon, weiß ich nicht, wie viele Jahre du jetzt eingezahlt hast.
Aber ich kann ja nichts dafür. Auf dem Papier habe ich mir das ja nicht ausgesucht.
Und dann wird das halt, was die Rente nicht komplett abdeckt, wird dann halt aus dem Sozialtopf gedeckelt. Und das ist dann Hilfe zum Lebensunterhalt, müsste das heißen. Und kommt aus demselben Topf letztendlich wie ALG2. Und dann bist dann bist du sofort stigmatisiert, eigentlich, in der Gesellschaft.
Aber für Hilfe zum Lebensunterhalt, wir hatten das ja im Studium, musst du ja. Ja, ist die gleiche, es ist ALG-Prüfung, ja, genau.
Genau.
Ja, aber, also diese ganzen Behördengänge wieder, wenn ich da nur schon dran denke, da resigniere ich ja schon.
Wobei das, also auch da mache ich es mir persönlich, oder habe es mir früher einfach gemacht und das ging auch. Ich habe das schon vor 10 Jahren so gemacht, als es bei mir so relevant war, eine Zeit lang. Ich habe das alles per E-Mail gemacht. Das funktioniert auch. Also
ich hab
die da mehr oder weniger, sag ich mal, gezwungen zu.
Ich habe beim Jobcenter habe ich angefragt, welche Möglichkeiten ich als Beamtenaussteiger hätte auf Hartz IV.
Mhm.
Da hat sie mir den Prüfzettel, den werde ich euch mal geschwärzt natürlich auf meine Webseite packen. Das sind 2 Seiten nur an Material, was du einreichen musst,
ja.
An Dokument. Du musst dich komplett offenlegen.
Das ist beim Rentenantrag und dem Folgeantrag auch so.
Ja. Ja, wo wir wieder.
Und da ist es nämlich genauso, wenn du dann an einem Punkt bist, wo du sagst, geistig oder körperlich arbeiten geht einfach nicht mehr oder jemand anders merkt das beim Amt zum Beispiel oder so. Und du gehst ja dann zum Amtsarzt und. Das ist wieder so ein Rattenschwanz. Aber wenn du das dann alles durch hast und du Tatsache dann mal an einem Punkt bist, wo du vielleicht Frührente bekommst, dann musst du auch da alle 2 Jahre bei der Rentenkasse einen neuen Antrag stellen. Weil es könnte ja sein, dass du plötzlich nicht mehr krank bist.
Aber wir kamen, also ich wollte ja gar nicht auf die Rente hinaus. Ich wollte jetzt auf die Situation heraus, du bist, oder wir beide sind ja noch relativ jung. Und angenommen, wir sind Arbeitnehmer oder Selbstständige oder whatever und wollen ja nur die Zeit ausgeglichen haben, also als Arbeitszeit bezahlt bekommen aus der Sozialkasse, die wir mit unseren, also die wir einfach...
Das kannst du vergessen.
Aber es wäre doch... Also,
das ist eine Lücke im System, die gibt, die ist nicht
dass da. Die Lücke da ist, ist logisch. Aber genau. Es wäre doch, also das müsste man doch, also es stünde uns doch zu. Wenn man jetzt mal überlegt, so, wir haben einen unglaublichen Mehraufwand, der nirgendwo berechnet wird. Nirgendwo.
Ja.
Ja, ich muss jetzt aus eigener Tasche sagen, ich kann mir Vollzeit nicht leisten, weil ich habe genug andere Probleme noch. Gehe in die Teilzeit, aber bekomme den Ausgleich nicht.
Das wäre ja, also ich übertreibe jetzt wieder, das wäre ja auch das Alternativszenario, du gehst quasi arbeiten, weil du diesen Weg nicht siehst und sagst dir halt, ich will nicht in die Rente, also es gibt ja auch eine Schamgrenze, ne? Es gibt ja Leute, die sagen, ich kann nicht einfach jetzt in Rente gehen oder so oder ich kann nicht jetzt in Hartz IV fallen oder in ALG II aufstocken. Dabei gibt es selbst Handwerker und Friseure, die aufstocken müssen, selbst mit Mindestlohn und das seit Jahrzehnten. Und du hast halt diese, sag ich mal, diese Schamgrenze, du willst das nicht und dann hast du aber das Problem, dass du vielleicht im Zweifel auf Arbeit zusammenbrichst und dich dann halt einfach nicht um deine Gesundheit gekümmert hast. Und da sage ich immer wieder den Leuten, es ist schön und auch löblich, dass du arbeiten gehen willst, aber wenn es einfach nicht geht, also nur zu einem gewissen Punkt, dann ist deine Gesundheit, die kannst du nicht auf eBay nachkaufen, die kannst du nicht wiederherstellen. Die hast du nur ein einziges Mal. Und wenn du dich darum nicht kümmerst, um den Rest Gesundheit, den du noch hast, durch deine Erkrankung. Ja. Und manche Erkrankungen, auch wie deine, sind ja degenerativ, also die schreiten ja fort und bauen irgendwas im Körper ab oder verschlimmern irgendwas, dann bist du am Arsch. Dann kannst du arbeiten gehen, wie du willst, aber auf dem Friedhof der Reichste zu sein, bringt dir gar nichts.
Aber da sind wir an dem Punkt, da geht's mir persönlich, also ich habe lange, lange, also ich bin jetzt erst mit 22, ich hab die Diagnose des Parkinsons, Gott sei Dank, sonst säße ich jetzt immer noch, also wüsste ich nicht, wie es mir heute ginge, wenn ich die Medikamente nicht bekommen hätte. Ich habe 2017 meine Diagnose bekommen, das heißt, ich lebe jetzt 5 Jahre damit. Und mit Medikamenten sehr gut eingestellt, mal so, ne, kommt auf die Phasen an. Und der Punkt, dass ich gesagt habe, ich kann gar nicht, selbst ich bin nicht der Typ, der in einem 40-Stunden-Job arbeiten kann, aus der Typfrage her schon nicht, weil ich in dieses System nicht passe, wie ich festgestellt habe, aber auch mit meiner Krankheit ist es inkompatibel, da bin ich jetzt erst dran gekommen. Also sich das einzugestehen und zu sagen, es geht nicht. Das ist der viel schlimmere Punkt. Also mir persönlich ging es nie ums Geld.
Ja, und dann gibt es Leute, die denken, ach guck mal, Podcast kannst du machen.
So.
Bei mir ist es zum Beispiel so, ich kann mich 2 Stunden locker flockig konzentrieren, danach wird es schlimm. Da geht's mit Wortfindungsstörungen los und dann wird es schlimmer, sag ich mal.
Aber das merkt keiner, ne? Diese Seite kriegen die Leute ja nicht.
Genau, die sehen halt mich für 5 Minuten am Tag.
Wir machen jetzt hier unsere Stunde. So?
Genau.
Und die können wir wunderbar argumentieren und so weiter. Und wer danach ist, ja, besser.
Genau. Ich hab die Woche, kann man ja vielleicht mal erwähnen, vielleicht suchen wir das auch mal raus und packen es unten in die Infobox. Ich habe die Woche live gesehen, Gesundheitsministerium, Übertragung in einer Bundespressekonferenz.
Ach ja.
Und da war eine junge Frau dabei mit Long-Covid. Und die hat dieses chronische Fatigue-Syndrom, was ich durch die Schilddrüse auch habe. Allerdings in sehr, also wirklich in geringer Ausprägung. Aber es zeigt sich halt dadurch jetzt, zum Beispiel aber die war jedenfalls da und hat darüber berichtet. Und ich fand das gut, weil das dadurch einen wirklich größeren öffentlichen Rahmen erstmal bekommen hat. Ja, und die hat halt erzählt, wie das ist. Und ich habe jetzt auch gerade am Wochenende...
Wie ist es denn? Kannst du es
das wollte ich jetzt gerade erzählen. Ja. Ich habe gerade am Wochenende Vereinsfeier gehabt, 30 Jahre von meinem Kung-Fu-Verein. Ich war da eingeladen. War alles super toll. Das Buffet war Bio und auch super. Da gab es auch Essen, was glutenfrei war. Letztendlich war aber alles kontaminiert, weil wenn die Leute den gleichen Löffel nehmen, um ins glutenfreie Essen zu gehen wie alles andere, naja, egal. Am Ende des Tages war es mir egal. Ich habe dann noch so einen Grießpudding gegessen, der war mit Gluten. Und ich dachte mir, komm, so schlimm wird's nicht. Aber war jetzt Tatsache, heute ist Mittwoch. Genau. War dann Tatsache bis gestern komplett im Delirium. Also ich habe 3-4 Mal am Tag gepennt, obwohl ich 8 bis 10 Stunden durchgeschlafen habe. Ja. Ich hatte jetzt nicht wie sonst die typischen Symptome, dass ich jetzt Durchfall hatte oder so, sondern das war wirklich jetzt absolute Erschöpfung. Ich habe die Augen nicht aufgekriegt. Ich war geistig wach.
Das
hat die
das
Augen aber nicht
ich,
aufgekriegt.
Als ich das in der letzten Folge erklärt habe, als ich in der Uni gesessen habe, da habe ich dir genau das beschrieben. Ne? Man ist wach, man bekommt alles mit, aber man kann sich nicht nach außen
ernähren.
Das habe ich mit meinen Tabletten.
Ich bin absolut nicht aus dem Bett gekommen. Ich bin dann, wir haben jetzt gerade Urlaub, bin dann mit meiner Freundin zum Friseur und saß da beim Friseur. Wir sind wirklich nur vom Frühstückstisch zum Friseur gelatscht. Mhm. Ja, das war ein 5 Minuten Fußweg. Dann saß ich da und bin da eingenickt.
Genau, das habe ich auch.
Ich dachte, kann nicht sein. Ich habe mich jetzt hier 5 Minuten bewegt und bin schon wieder völlig im Arsch. Und das hat jetzt wirklich bis heute ist der erste Tag, oder sagen wir mal, gestern Nachmittag war es schon der erste Tag, wo es mir besser ging. Mhm. Ja, wo ich wieder dachte, okay, jetzt geht's mir wieder normal. Aber das sind so die Nachwirkungen dieser Brain Fog, sagen wir immer, dieser Nebel im Kopf.
Ja.
Den man mit Schilddrüse oder Unverträglichkeiten dann in dieser Art hat. Ja,
ja, ist interessant. Also weil wir haben die gleichen Symptome, aber auch unterschiedliche Krankheiten.
Ja, es ist halt, eine Neuro-Frage, ne?
Bei mir war es halt auch in dem gleichen Bereich.
Neurologisch, wollte ich sagen.
In dem gleichen Bereich der Arbeit, wo ich vorhin schon von erzählte, da habe ich ich spiele ja damit offenen Karten, geht ja nicht. Wenn du auf der Arbeit mittags einfach so am Schreibtisch einschläfst, dann sollten die Leute vielleicht wissen, warum. Ja? weil es sieht halt aus, als wäre ich bewusstlos. So.
Ja.
Und es sind immer so 10 bis 15 Minuten, die ich mit dem Fingerschnipp weg bin. Da kann ich nichts gegen machen. Es ist halt einfach so. Und das Verständnis war Verachtung. So dieses, so nach dem Motto, ach so, naja, ist ja gut zu wissen, nicht, dass sie dann, also man hätte ja auch sagen, man hätte ja auch denken können, dass sie dann bewusstlos sind, aber wenn sie nur schlafen, so als wäre es was, über was ich jetzt eine Kontrolle hätte. Ja.
Ja, das bedeutet halt im Umkehrschluss, wenn du wirklich mal was Schlimmes hättest, würde es keiner bemerken. Weil die würden denken, ach, die pennen schon wieder und gehen weiter. Das ist der Umkehrschluss.
Ja, aber also, und das sind aber, also man lernt ja auch das zu kompensieren. Also in der Uni würde ich behaupten, von den 80 Studenten, die wir waren im Jahrgang, nur mein enger Freundeskreis wusste, dass ich mit ihr geschlafen habe und so. Also man lernt, man findet ja auch seine Wege als Mensch mit Einschränkungen, um es zu verdecken.
Ja, ich versuche das gar nicht so sehr zu verdecken. Meistens gehe ich damit offen um. Bei mir im Kurs zum Beispiel, beim Training, ist es so, dass die Leute merken, dass ich manchmal ein bisschen verpeilt bin. Das sind dann Tage, da habe ich vielleicht schon vorher 2-3 Stunden für meine Kunden irgendwas gemacht und gehe dann halt auf den Platz, was für mich halt, also wir haben so eine Sportanlage hier in der Stadt, wo ich meine Outdoor-Kurse gebe. Und dann bin ich halt eigentlich im Kopf schon leer und merke das dann daran, dass ich mich halt nicht mehr wirklich fokussieren kann.
Also du erholst dich auch über einen Tag nicht mehr.
Dann. Nö.
Weil das Glück habe ich. Also
ich mache auch wirklich fast jeden Tag Mittagsschlaf.
Krass.
Anders geht es gar nicht. Und das ist jetzt schon mal was, das könntest du eigentlich gar nicht in der normalen Arbeitswelt, nee, kannst du das nicht machen. Da würde dir jeder, jeder Arbeitgeber einen Vogel zeigen.
Ja. Selbst wenn du die, also man muss dazu sagen, selbst wenn man die Schwerbehinderung hätte. Also wenn ich auf der Arbeit jetzt gekommen wäre und gesagt hätte, Mittag schlafe ich eine Runde, hätten die Beschäftigten vielleicht Verständnis gehabt, aber also das hätte ich mir auch gar nicht getraut.
Hm. Wobei ich immer denke so, wenn ich jetzt eine Stunde Mittagspause habe oder eine halbe Stunde als Arbeitnehmer und ich gehe jetzt was essen oder ich würde mich hinlegen und kurz schlafen. Es gibt ja tatsächlich moderne Unternehmen, die bieten das auch an. Die haben Schlafräume und so weiter. Kann doch eigentlich dem Arbeitgeber egal sein.
Aber ich als Arbeitnehmerin würde es von meinem Kollegium, diese Gespräche, also einem wächst ein dickes Fell, aber für mich ist es trotzdem immer noch schwer, Tuscheleien aufgrund der Behinderung auszuhalten. Ne?
Hm.
Und es ist einfach ein Szenario, was ich mir nicht antun würde.
Hm. Ja.
Also weil du hast dann schon den anderen Schreibtisch. Du kriegst dann schon das und das. Du bist schon sowieso schon die, über die geredet wird. Ja. Und dann bist du noch die mittags nochmal einen extra Wurst braucht, weil sie mittags schlafen muss.
Tatsächlich ist, ich habe nochmal 2014 richtig, sag ich mal, angeheuert für meine damalige Freundin bei einem größeren Unternehmen hier bei uns in der Region. Hat mit Luftfahrt zu tun. Und da war ich im Marketing auch ziemlich allein und habe da, also ich bin ja als Selbstständiger auch sehr fokussiert und zielgerichtet. Das heißt, wenn ich eine Arbeit habe und einen Auftrag habe, dann arbeite ich da auch mal eine Stunde durch und habe recht viel erreicht, was normale Leute vielleicht in einem Tag oder so oder 2 Tagen abarbeiten.
Wenn man unabhängig arbeitet, dann arbeitet man nicht auf die 40 Stunden, die man ja sowieso da sitzt, sondern
genau,
eben anders. Ja.
Genau, auf jeden Fall war ich dort dann arbeiten und nur 3 Wochen. Danach habe ich hingeschmissen, weil ich da tatsächlich morgens um 6, ich hatte einen Arbeitsweg von 500 Meter zu Fuß, ich war morgens um 6 der Erste, der da war und habe mich gewundert über diese Arbeitsmoral bei den meisten Leuten. Die sind dann so zwischen 9 und 11 sind die gekommen. Dann waren die eigentlich den ganzen Tag in anderen Büros rauchen, quatschen, Kaffee trinken. Und ich habe total fokussiert gearbeitet, habe wirklich, ohne Scheiß, die Arbeit von 3 Jahren aufgerollt, die nicht geschafft haben da. Also zum Beispiel einen YouTube-Kanal mal auf Vordermann gebracht und. Ja. Und dann habe ich gedacht, das tue ich mir nicht an. Also ich hier der Einzige bin, der im Grunde arbeitet, aber ich musste trotzdem, ich habe das nicht verstanden auch nicht. Ich musste ja auf meine Stunden irgendwie kommen.
Ja, genau, und das ist
und hab das, mir das ja. Und dachte mir, wie machen die das? Die sind quasi nie erreichbar für mich. Ja.
Ja.
Weil du gehst in irgendein Büro, hast eine Frage bei irgendeiner Fachabteilung, ja.
Kaffeekränzchen.
Dann sagt der, nö, der ist gerade bei einer Kollegin oder bla. Mhm. Dann suchst du den und stellst aber eigentlich fest, ach, der ist gerade rauchen mit 5 anderen. So, und das ist doch, wie kommen die auf ihre Stunden? Ich frage mich das
bis
heute. Mich
hat so maximal geärgert, dass mir das vorgeschrieben wird. Also wir hatten ja auch Stechuhr und ich finde, also mir war klar, dass ich die gleiche Arbeit in der Hälfte der Zeit, also das, was von mir erwartet wird, würde ich auch in 20 Stunden schaffen.
Genau.
Aber dann kriege ich halt noch Arbeit für weitere 20 Stunden obendrauf,
weil
die merken, du hast die Zeit. So, und das hat mich halt abgefuckt, weißt du? Du musst die 40 Stunden da machen. Es geht nicht um die, also es ging nicht um die Projekte oder irgendwas. Sondern du hast halt immer, ne, so.
Das ist, manchmal habe ich das Gefühl, das öffentliche Dienstprinzip.
Ja, also ich bin ja, also das, was mich so wahnsinnig gemacht hat, die Hälfte der Zeit ist man erstmal beschäftigt damit, die Zuständigkeit zu klären.
Ja, das glaube ich.
Also so eine Faktoren haben mich wirklich, wo ich denke, ja, nein, sie dürfen das nicht machen. Das mal, und das, naja, gut. Also da, das ist ein anderes Thema.
Naja.
Ja, wir fassen kurz zusammen. Wir gehen nämlich gegen Ende der Folge. Kostet Zeit.
Wir können ja auch einfach wir haben hier so eine Datei ausgearbeitet. Wir können die ja einfach auch mal so, wie sie jetzt da steht, einfach als lose Aufzählung auch in die Infobox knallen.
Bei mir gibt's alles immer, das wird auch an jedem Ende der Folge nochmal gesagt, es gibt's nicht in der Infobox, weil die hat begrenzte Zeichen.
Genau,
bei mir gibt's immer einen Link in der, zur Webseite. Genau,
okay, dann kannst du es auch strukturiert nochmal darstellen.
Genau, zu jeder Folge findet ihr die Quellen und über was wir gesprochen haben, Bücher, Podcasts und so weiter, sowie worum es in der Folge geht, auf meiner Webseite.
Genau.
Als eigenen Beitrag. Nochmal schön zum Nachlesen für die, die das wissen wollen.
Ja, super.
Da kommt auch die Aufzählung beziehungsweise noch ein bisschen ausgearbeitet dazu. Ansonsten muss ich mal eben, du musst kurz die Leute unterhalten, weil ich habe mir meine schnellen Fragen noch nicht bereitgelegt.
Soll ich singen?
Du, was du machst. Wichtig ist, dass sie wiederkommt. Es gibt dann zum Kapitel schnelle Fragen, wenn ihr das Gesinge jetzt nicht hören wollt, aber dass ihr dranbleibt.
Nee, ich werde jetzt nicht singen, das werde ich euch nicht antun. Aber ja, im Grunde haben wir jetzt ja alles wirklich besprochen. Das ist halt, letztendlich überschneiden sich die Themen ja auch, wir haben das vorhin besprochen, ja. Thema Nerven, Geld und Lebenszeit, die man verbraucht, wenn man krank ist. Ja, wenn man chronisch krank ist, erst recht. Weiß gar nicht, hatten wir das jetzt mit drauf? Ja, ne? Das
Was?
Haben wir ganz am Anfang gemacht, dass wir, na, dass du als chronisch Kranker das auch nachweisen musst noch, und zwar der Krankenkasse gegenüber, die
ungefähr
eigentlich genau deine Krankenkasse weiß.
200 Mal also diese Folge gesagt.
Genau,
und ich glaube, bei der letzten Folge haben wir auch ich könnte langsam einen Counter einbringen.
Ja, aber du merkst, wie dieses Thema mich aufregt, ne?
Ja.
Das ist schlimm.
Ja, naja, weil chronisch krank heißt ja eigentlich für immer, ne?
Also, ja, das ist die
genauso,
Wortbedeutung.
Als würde,
das frage ich auch immer, wissen Sie, was chronisch bedeutet?
Mir fällt gerade ein Vergleich ein. Das ist so genauso, als würde das Standesamt dich jedes Jahr, alle zwei Jahre nochmal fragen, sind Sie jetzt noch verheiratet?
Wobei bei aktuellen Beziehungsgeschichten...
Wollen Sie jetzt wirklich noch mit Ihrem Partner?
Ist das tatsächlich eine nachvollziehbarere Frage?
Serviceleistung. Ja,
ja, ist das eine bessere... Also, das kann man auch nachvollziehen, weil die Scheidungsrate ist so hoch.
Schnelle Fragen zum Schluss.
Ja.
Wofür steht die Regierung bzw. die Politik heute in deiner Wahrnehmung? Ein Satz, ein Vergleich, kann ein Filmtitel sein, kann eine Serie sein.
Nö, ich würde das wirklich, also für mich in meiner Wahrnehmung, und ich bin ja, wie du weißt, politisch auch ein bisschen aktiv und versuche die Welt ein bisschen besser zu machen in meinem kleinen Kreis. Ich habe tatsächlich wirklich das Gefühl, die Politik steht einfach für Wirtschaftsinteressen, die nichts mehr mit den Bürgern zu tun haben.
Das muss man leider sagen. Nur ein bisschen ausführen?
Naja, das lässt sich an Dingen festmachen, wie dass es dreimal mehr Lobbyausweise gibt für den Bundestag als Bundestagsabgeordnete. Dass die ganzen Bundestagsabgeordneten ihre Nebenjobs, teilweise um die 40 Stück, in Managementposten und alles nicht offenlegen wollen.
Man muss auch kurz vielleicht noch eine Info an der Stelle. Jeder, der mal Bundestagsabgeordneter war, bekommt einen Ausweis, dass er mal Bundestagsabgeordneter
das
war.
Das kommt auch noch dazu,
und darf damit jederzeit ein- und ausgehen.
Das kommt auch
deswegen
noch. Die
ist ja der
auch Lobbytätig.
Genau, deswegen ist ja der Lobbyismus auch so gern gesehen für diejenigen, die dort waren, weil sie können ja trotzdem noch ein- und ausgehen. Ja?
Ja,
Wer entscheidet?
Wie, wer entscheidet?
Wer entscheidet?
Das ist jetzt eine offene Frage, oder was?
Ja.
Na, ich?
Und worüber?
Das hast du nicht gefragt.
Doch, habe ich ja jetzt.
Ich entscheide letztendlich, wie mein Leben aussieht.
Okay. Die Frage ist ja bewusst so offen gestellt,
ja,
weil
cool.
Da hätte man ja
muss
in jeder
ein denken, ja.
Ja, genau. Ich werde jetzt auch nicht auflösen, aus welchem Aspekt ich die Frage mir überlegt habe, weil das ist ja das Spannende, wenn man die Fragen so stellt, kommt ja immer noch warte mal, daran habe ich ja gar nicht gedacht, als ich mir die Frage überlegt habe. Was wird bleiben?
Ich?
Alles andere?
Hast du jetzt nicht erwartet, wa?
Also, du, dass du unsterblich bist, also...
Nee, ich ist tatsächlich völlig altruistisch, ist mein Ziel, was Bleibendes zu schaffen. Also...
Achso, du willst im Gedächtnis bleiben.
Nee, nicht ich als Person, sondern das, was ich schaffe irgendwie. Also, guck mal, ich produziere Musik, ich mache Grafikdesign, ich habe früher ursprünglich mal Friseur gelernt. Das sind alles ja künstlerische, kreative Berufe, wo man etwas schafft, man erzeugt etwas. Wir machen das letztendlich jetzt auch gerade, indem wir einen Podcast aufnehmen. Und das ist das, was ich meine. Also ich will einfach was für die Nachwelt hinterlassen, ohne dass es jetzt mit meiner Person unbedingt zu tun haben muss.
Keiner wird sich daran erinnern, wer den Bescheid XY geschrieben hat.
Genau.
Aber dass derjenige vielleicht Musik gemacht hat, ja.
Genau, vielleicht hört auch diesen Podcast hier irgendjemand irgendwo in einer entscheidenden Ebene oder...
Bitte meldet euch, ich werde demnächst auch meine für brisante Informationen meine verschlüsselte E-Mail-Adresse kundtun. Ist ja wichtig. Also Quellenschutz ist für mich oberste
Priorität. Ja, das ist bei uns in der politischen Arbeit auch so. Ja.
Also wenn Leute, das ist ja gewollt, ne? Also wir sind hier ein Podcast zum Thema soziale Ungerechtigkeit und es wäre ein Traum, wenn jemand mit brisanten Informationen zu mir kommt und auch wenn du oder sie anonym bleiben wollen, wir kriegen das hin. Ja.
Ja. Mit Stimmenverzerrung, wie früher so bei Spiegel TV und so.
Ja. Und Schattenwand. Nee.
Schattenwand in der Unsichtbarkeit.
Nee, ja, aber geil. Tatsächlich, also es ist leider kein Spaß. Ne? Also der Druck, der da aufgebaut wird, wenn man Sachen öffentlich macht.
Das bringt mich wieder zu dieser sozialen Einrichtung, die jeder kennt, die deutschlandweit aktiv ist,
das ist
und aus einer Partei heraus, da klingelt es vielleicht schon bei einigen, entstanden ist letztendlich.
Ja, oder auch bei PolitikerInnen ist es das Gleiche.
Ja.
Also aus persönlicher Erfahrung können wir beide sagen, dass wir damit Berührungspunkte haben. Ne?
Absolut,
und deswegen sage ich es nochmal, Quellenschutz hat oberste Priorität und bei uns wird nicht preisgegeben, von wem die Info kommt.
Das stimmt.
Das ist auch einer der obersten journalistischen Werte, die man haben kann. Ne? Also meiner Auffassung nach.
Ja, absolut. Also ja, das geht jetzt zu weit, aber es gab auch schon Versuche, mich und meine, sag ich mal, eine Partnerin, mit der ich das hier mache in der Stadt. Also wir arbeiten hier so für Transparenz und ein bisschen Aufklärung.
Können wir ja für die Zukunft in die Box packen.
Genau.
In die Kiste ziehen wir nochmal los raus und da wird es ja dann...
Da gab es jedenfalls Versuche, uns natürlich zu zwingen, unsere Quellen offen zu legen, aber das haben wir bisher auch nicht gemacht.
Deswegen.
Ist die Folge jetzt zu Ende, dann würde ich beenden mit etwas, das du hast, nämlich...
Danke, Sebastian.
Ja, bitte. Bis bald.
Wir sagen Dankeschön.
Und auf Wiedersehen.
40 Jahre die Flippers.
Was?
So Leute, das war's mit der heutigen Folge Hart aber Wazzi. Ich danke euch vielmals für diese Aufmerksamkeit, die ihr mir wieder mal geschenkt habt. Sollte jemand von euch denken, seine Geschichte muss an die Öffentlichkeit und ich möchte auch mal zu Gast sein, dann schreibt mir super gerne auf Instagram oder per E-Mail. Ich würde mich riesig freuen, auch Gäste aus der Hörerschaft begrüßen zu dürfen in Zukunft. Wenn ihr weitere Informationen zur Folge haben wollt, guckt ihr einfach auf meiner Webseite. Dort findet ihr nämlich alles, was es um die Podcast-Folge zu wissen gibt, nochmal niedergeschrieben. Ansonsten bleibt mir euch einen schönen Tag zu wünschen. Genießt das Leben. Wir haben nur das eine und damit tüdelü.